HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Das dauert jetzt schon ganz schön lange.
Bernd, hast du seit dem Corona-Shutdown schon wieder ein Konzert besucht oder ein Theaterstück eigentlich?
Nein, mein letztes Bühnenerlebnis war im März.
Haus nichts los und alle drehen frei. Kein Bock auf Corona.
Also was vor einem halben Jahr noch ganz normal war, ist ja jetzt nicht mehr normal. Man guckt ja schon ständig, dass man den Leuten nicht zu nahe kommt.
Wir sind irgendwie inmitten des Tunnels, also inmitten der Pandemie. Sehen ab und zu ein Licht am Ende des Tunnels, was dann wieder verschwindet. Und das ist, glaube ich, psychologisch eben ein großes Problem.
Mensch, jetzt könnte es auch langsam mal wieder vorbei sein, ne?
Alle auf Abstand, 2 Meter und mehr.
Also die Corona ist eine Art Teilbeschleuniger der Entwicklung, die Entwicklungen, die wir in der Stadt haben.
Die Weltgesundheitsorganisation rechnet nicht mit einem baldigen Ende der Corona-Pandemie.
Kein Bock auf Corona.
Es wird nichts mehr so sein wie zuvor. Dieser wohlfeile Satz ist einer der Plagen der Corona-Zeit, denn eigentlich ist ja nie etwas wie vorher. Und speziell in diesem Fall würde man außerdem gerne wissen, wie es denn nachher so ist. Aber ein Nachher gibt es noch nicht. Corona beschäftigt uns weiter und das Leben verändert sich. Wie erleben wir das? Das wollen Berliner Forscher herausfinden und befragen seit einiger Zeit ganz unterschiedliche Menschen nach ihren Sorgen, ihrer Lebenssituation und den persönlichen Folgen der Corona-Krise. Manche sind weniger betroffen, andere schwer. Eltern, auftretende Künstler, auch Migranten, die zum Beispiel überdurchschnittlich vom existenzbedrohenden Jobverlust betroffen sind. Das Leben der Einzelnen ändert sich, aber auch das öffentliche Leben. Manche Orte sind verwaist, andere nur begrenzt betretbar. Dann sind da Straßen und Plätze, auf denen nicht nur eingekauft und flaniert wird, sondern wo auch politische Forderungen erhoben werden. Ist das eine akzeptable neue Normalität, wie eine weitere Floskel dieser Zeit lautet, oder müssen wir einen anderen Umgang finden mit der Seuche? Hier ist HR2 Kultur, der Tag, kein Ende in Sicht, unser Leben mit Corona haben wir getitelt. Den Beginn macht Lea Schebaum, unsere junge Kollegin, die die Auswirkungen der Pandemie auf sich und ihr persönliches Umfeld beschreibt.
Zu Beginn von Corona waren wir alle sehr vorsichtig. Ganz unsicher, was man noch darf. Bloß niemanden berühren. 2 Meter vor jemandem stehen bleiben, den man sonst umarmen würde. Dinge nicht direkt übergeben, sondern ablegen, damit ja kein Handkontakt entsteht. Wochenlang überhaupt niemanden treffen, außer vielleicht den eigenen Partner, Mitbewohner und Arbeitskollegen. Wenn überhaupt. Meine Eltern habe ich monatelang nicht umarmt. An meinem Geburtstag Ende März sind sie bei mir vorbeigekommen, haben geklingelt, Blumen vor die Tür gestellt und sind ein paar Meter zurückgegangen, bevor ich die Tür geöffnet habe. Gratulation auf Distanz. Ich habe sie lange Zeit gar nicht zu Hause besucht. Meine Oma auch nicht. Sie ist 93. Zu riskant. Deshalb ist sie auch sicherheitshalber nicht zu meiner Hochzeit im Juli gekommen.
Müssen wir im Standesamt Masken tragen?
Zur Hochzeitsvorbereitung gehörte das Telefonat mit dem Ordnungsamt. Wir haben Abstände zwischen den Tischen ausgemessen, Kontaktlisten ausgelegt und Desinfektionsmittel auf jeden einzelnen Tisch gestellt. Wir haben im Standesamt Masken getragen. Aber danach haben mich hintereinander 30 Menschen umarmt. Ohne zu zögern, ohne Maske.
Ach, ist doch nur heute.
Bei dem besonderen Anlass.
Da passiert schon nichts.
Ich habe auch nicht gezögert. Ich dachte das Gleiche. Ich heirate, da kann ich doch wohl meine Freunde und Familie umarmen. Meine Freunde sehe ich seit ein paar Wochen wieder ziemlich oft. Die Zahlen sind ja gesunken, die Beschränkungen weniger streng. Wir gehen klettern, gehen in den Biergarten, wir helfen uns gegenseitig bei Umzügen. Wir umarmen uns zwar nicht im Alltag, aber sonst hat sich ganz schleichend irgendwie wieder eine Art der Normalität eingestellt.
Hey, wollen wir am Wochenende zusammen wegfahren?
Ja, die Wohnung ist groß genug. Wir haben da schon ausreichend Platz, um Abstand zu halten.
Ja, wir haben über ein langes Wochenende sogar gemeinsam Freunde besucht. Wieso? Zwischen Gewöhnung und der eigenen Undiszipliniertheit fangen wir an zu denken, wir sind jung und gesund. Was soll uns schon passieren? Wir sind keine Risikogruppe. Und irgendwie und irgendwann muss das Leben, das normale Leben, doch weitergehen. Sollen wir jetzt auf ewig meterweit Abstand halten, nie wieder ausgehen, nie wieder wegfahren? Wir meckern nicht über die Maskenpflicht, nicht über die Gästedatenerfassung in Lokalen, auch nicht darüber, dass Clubs weiter geschlossen bleiben. Das ist okay, vernünftig und sehr verständlich. Wir zweifeln nicht die Entscheidungen der Regierung an, die Verordnungen, die Kontaktbeschränkungen. Aber im Kleinen, unter uns, tun wir es irgendwie doch. Weil wir uns treffen, zusammensitzen, zusammen Urlaub machen.
Ich wollte am Wochenende meinen Geburtstag feiern. Alles draußen an der frischen Luft und es kommen auch nicht so viele Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass es immer noch keine alte Normalität gibt. Draußen feiern auf Abstand mit wenigen Leuten, das ist ja alles wieder erlaubt. Und was erlaubt ist, machen wir auch. Anstatt zu sagen, nur weil es erlaubt ist, ist es vielleicht nicht vernünftig. Wir könnten auch noch darauf verzichten. Wir könnten unseren Geburtstag nächstes Jahr groß feiern. Die Hochzeit verschieben. Denn nicht nur ich habe einen besonderen Anlass. Auch hunderttausende andere. Freunde gehen wieder bei anderen auf Hochzeiten, auf Geburtstage und Gartenpartys. Und die Menschen, die ihnen da begegnen, auch. Sie umarmen wieder jemanden. Und umarmen irgendwann auch wieder ihre Eltern und Großeltern. Und da ist sie plötzlich die Schnittstelle zur Risikogruppe.
Eine gewisse Sorglosigkeit macht sich also breit, auch bei vielen Älteren, aber gerade auf die jungen Leute wird jetzt vielerorts gedeutet, weil diese Hedonisten massenhaft Party in öffentlichen Parks machen, sich nicht um Maske oder Abstand scheren oder öffentliche Plätze verwüsten, Scherbenberge hinterlassen und Polizisten attackieren. Das also ist für viele das Bild der Generationen Y und Z in Corona-Zeiten, spaßorientiert, verantwortungslos, selbstsüchtig, ohne Gedanken an ein Morgen. Tatsächlich aber ist das Bild vielschichtiger. Die meisten jungen Menschen machen da gar nicht mit, kehren stattdessen zum Beispiel aus der Unistadt ganz pragmatisch wieder ins Kinderzimmer zurück und ziehen das Studium nun eben online durch. Work and Travel in Australien werden kurzerhand um ein Jahr verschoben. Wie geht es dieser Generation und wie geht es den anderen Jüngeren und Älteren mit der Pandemie? Wie einsam fühlte sich Deutschland in der ersten Phase des Lockdowns? Das haben Forscher aus Bochum und Berlin untersucht, auch Tobias Horstmann, Juniorprofessor am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Horstmann, in dieser jungen Altersgruppe geht es ja ganz stark um Freisein, sich ausprobieren, um Fragen wie, wer bin ich, was will ich? Fragen, die sich aber nur bedingt digital verhandeln lassen. Wie also haben gerade Jüngere die Kontaktbeschränkungen der ersten Monate erlebt?
Ja, das kann ich natürlich aus zwei Perspektiven einmal betrachten oder erläutern. Einerseits die Studierenden natürlich bei uns, die jetzt nicht mehr in die Uni kommen sollten oder konnten, die haben natürlich jetzt ein ganz anderes Semester erlebt, viel alleine zu Hause gesessen vor den Computern und gelernt. Und dann kennen wir das auch aus unserer Studie, wo wir eben gesehen haben, dass bei den jüngeren Leuten die Einsamkeit erstmal zugenommen hat in der ersten Zeit dieses Lockdowns oder der Corona-Pandemie.
Danach aber wieder etwas abgenommen hat.
Aber jetzt eben auch nicht so abgenommen hat, als dass man sagen würde, die wären jetzt gar nicht mehr davon betroffen.
Und das sind innerhalb der Zielgruppen, die Sie befragt haben, die am meisten Betroffenen?
Die am meisten Betroffenen ist schwer zu sagen, aber sagen wir mal so, die Leute, die jünger sind, sind erstmal einsamer gewesen als die, die älter sind in unserer Stichprobe, ja.
Das ist ja interessant, denn zum Beispiel Menschen über 60, da hätte ja eigentlich das Gegenteil nahegelegen. Menschen in Heimen und Stiften von der Außenwelt abgeschirmt, Großeltern, die ihre Enkel nicht mehr sehen konnten. Wie erklären Sie sich, dass das genau umgedreht ausgefallen ist?
Ja, zunächst ist es einmal so, dass nicht gerade die, die über 60 sind, die besonders alten sind, da geht es eigentlich noch, sondern erst die im sehr hohen Erwachsenenalter, also die, die dann wirklich schon vielleicht in den Heimen sind, die jetzt gerade bei uns in der Stichprobe sind und 60 Jahre alt sind oder 65, das sind ja vielleicht auch noch die, die am Computer aktiv sind, die auch in der Lage sind, Kontakte aufrechtzuerhalten durch technische Möglichkeiten, denn die haben ja auch bei unserer Online-Studie teilgenommen. Und aus privater Erfahrung kann ich zum Beispiel auch sagen, dass gerade Großeltern gar nicht so sehr mitbekommen, dass sich etwas ändert, denn der Kontakt findet ja oft über das Telefon statt zum Beispiel. Man ist ja nicht in der gleichen Stadt. Also vielleicht hat sich da ja gar nicht so furchtbar viel geändert.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal Ihre Studie angerissen. Wie sind Sie denn da zu den Ergebnissen gekommen? Was genau haben Sie bei wem abgefragt?
Wir haben die Studie angefangen im März, wenn ich das jetzt richtig erinnere, das ist etwas her, und wir haben seitdem jeden Tag Personen per E-Mail befragt und haben gefragt, was sie machen, wie es ihnen gerade geht, wie einsam sie sich fühlen. Wir haben sie aber auch danach gefragt, wo sie gerade gearbeitet haben, ob sie berufstätig sind, ja oder nein, ob sie in Kurzarbeit gegangen sind zum Beispiel. Und ganz am Anfang haben wir sie auch gefragt nach zum Beispiel ihrem Beruf, ihrem Alter, ob sie Kinder haben oder nicht, wie die Kinder betreut werden etc.
Geht daraus auch hervor, welche Sorgen genau sich die Befragten machen? Also wie beschreiben die ihre Situation oder umgekehrt womöglich auch ihr Wohlbefinden?
Das wird zum Teil daraus hervorgehen. Wir haben jetzt diese Daten noch nicht ausgewertet. Wir werten das immer schrittweise aus und haben jetzt eben erst diese eine Studie gemacht. Wir wissen also noch nicht wirklich quantitativ, was mit den Sorgen passiert. Wir kriegen aber sehr viele E-Mails und Feedback und Rückmeldungen. Und da kriegen wir schon öfter mitgeteilt, dass die Personen sich sorgen, zum Beispiel um ihre Gesundheit. Danach fragen wir auch um ihren Arbeitsplatz. Und manche Personen fühlen sich sogar so sehr an Corona immer wieder erinnert durch diese Studie, dass sie dann auch entschieden haben, nicht mehr teilzunehmen.
Jetzt wurde aus strukturierter Verlässlichkeit plötzlich eine bedrohliche Unsicherheit, Stress, den Alltag zu organisieren, Umstellungen, Einschnitte, Vorgaben von außen. Wie das erlebt wird, hängt das von der Persönlichkeit ab?
Ja, das kann man schon sagen. Also die Persönlichkeit beeinflusst sicherlich, wie man bestimmte Dinge wahrnimmt, wie man vielleicht auch Situationen wahrnimmt auf der einen Seite. Die Persönlichkeit hat aber auch damit zu tun, in welche Situation man überhaupt erst gerät. Also es kann zum Beispiel sein, dass Personen, die schon immer sehr gut sich vorbereitet haben auf eventuelle Situationen, jetzt gar nicht mal explizit, aber wer im Beruf immer sehr gewissenhaft gewesen ist, den hat es vielleicht jetzt so sehr gar nicht getroffen wie jemand, der immer von Monat zu Monat wirtschaften musste. Aber das kann natürlich auch dann einen Effekt haben. Das heißt, die Persönlichkeit einerseits spielt eine Rolle, wie ich dann diese Situation wahrnehme, aber sie spielt vielleicht auch eine Rolle dahingehend, wie überhaupt meine Ausgangssituation ist an dieser Stelle.
Jetzt war das bei Ihnen allerdings ein begrenzter Zeitraum, so ungefähr ein Monat Ihre Befragung. Könnte das sein, dass sich manche Langzeiteffekte erst noch zeigen? Also aus der Traumata-Forschung weiß man zum Beispiel, kritische Lebensereignisse haben oft erst später so richtig einen Effekt.
Absolut. Also davon gehen wir aus oder wir hoffen natürlich, dass es keine negativen Effekte gibt, aber wir wissen auch, dass die sich dann eventuell erst später zeigen. Die Studie läuft ja weiter, man kann auch weiterhin daran teilnehmen. Jetzt haben wir es ein bisschen umgestellt, man wird nicht mehr jeden Tag befragt, sondern nur noch 3 oder 4 Tage im Monat, damit das nicht mehr so viel ist. Und wir würden gerne diese Befragung wirklich lange weiterlaufen lassen und auch nochmal im nächsten Jahr wieder diese Personen befragen, wie es ihnen dann geht, wie sie sich dann entwickelt haben und welche Auswirkungen hier diese Corona-Pandemie oder die Maßnahmen dagegen gehabt haben.
Viele Folgen sind noch gar nicht absehbar. Werden junge Menschen heute überhaupt noch das Wohlstandsniveau ihrer Eltern erreichen, wenn sie über Jahrzehnte Milliarden Staatsschulden abtragen? Oder was passiert, sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen? Stand heute, war Corona bislang eine kurze Episode der Verunsicherung oder für viele Menschen doch eher eine Erfahrung, die sie ein Leben lang prägen wird? Wie sehen Sie das als Psychologe?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich natürlich nur sehr vage beantworten kann. Ich glaube, dass es schon mehr ist als nur eine Episode, die man wieder vergisst. Das ist jetzt basierend auf meiner persönlichen Erfahrung. Ich glaube, es hat sehr viel uns geprägt. Ob das jetzt am Ende dann große Einschnitte hat, das glaube ich, kann man jetzt gar nicht sagen. Aber ich denke, es ist schon ein Ereignis, was wir alle nicht mehr vergessen werden, die es bewusst erlebt haben.
Die Einsamkeit, über die wir eingangs sprachen, scheint bei vielen inzwischen aber weit weg. Der vergnügungsreiche Alltag ist wieder zurück. Das klang ja auch im Beitrag an. Es wird gefeiert, es wird sich getroffen. Vielleicht so eine Art von Isolationsmüdigkeit. Wie viel soziale Distanz ist überhaupt aus Ihrer Sicht auf Dauer möglich?
Ja, dazu vielleicht kurz Isolationsmüdigkeit. Das ist natürlich das eine. Das andere ist vielleicht auch, dass man so ein bisschen an die Gefahr adaptiert. Ne? Dass man sagt, man hat jetzt gar nicht mehr, das ist einem gar nicht mehr so bewusst, dass es so allgegenwärtig ist. Ich glaube auch, die soziale Distanz, wie lange man das jetzt aushalten kann, ist auch sehr schwer zu sagen. Ich denke, da unterscheiden sich Menschen total. Die sowieso nicht so viel unter Menschen gehen, die stört es gar nicht. Die sowieso nicht feiern gehen, die haben gar kein Problem damit. Für manche ist es vielleicht auch ein Segen, gar nicht mehr so gezwungen, überall sein zu müssen oder zur Arbeit zu müssen, sondern man kann schön zu Hause sitzen. Also vielleicht ist es für manche auch gut. Aber wie lange man es am Ende aushalten kann, glaube ich, ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage.
Der Psychologieprofessor Kai Tobias Horstmann von der Humboldt-Universität zu Berlin. Besten Dank. Seine Studie zum Erleben der Corona-Pandemie läuft übrigens noch weiter und dafür werden auch noch weitere Teilnehmer gesucht. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Kein Ende in Sicht. Unser Leben mit Corona. Wir müssen uns in diesem Zustand irgendwie einrichten. Vielleicht helfen da notorische Optimisten weiter. Die Grimms haben eine solche Figur entworfen. Hans im Glück, parodiert von Janosch. Der zeigt uns Hans als unerschütterlichen Glückssucher in Zeiten von Hass, Wut und viel, viel Emotion, erfrischend naiv.
Es war einmal so ein glücklicher Hansel, der freute sich den ganzen Tag und über alles, was ihm auch geschah. Schon bald, nachdem er geboren wurde, fiel er aus dem Bett Aber er freute sich und dachte, das Bett hätte höher sein können, dann wäre ich tiefer gefallen und hätte mir den Hals gebrochen. Als er größer war, konnte es geschehen, dass ihm jemand einen Stein an den Kopf warf. Dann war er froh, dass der Stein nicht größer war. Immer war der Hansel lustig, pfiff sich ein Lied, freute sich, dass die Sonne schien, aber auch, weil es regnete und auch, wenn es schneite. Als er alt genug war, von zu Hause wegzugehen und sich eine Arbeit zu suchen, war er kaum aus der Tür heraus, da überfuhr ihn ein Motorrad. Bein gebrochen, Hose zerrissen, Krankenhaus. Da freute sich der Hansel und sagte, wie gut, dass meine Sonntagshose im Koffer war, sonst wäre sie auch zerrissen worden. Aber meine alte Hose war sowieso schon alt. Das Bein heilte, er ging wieder los und fand einen Meister, bei dem er 7 Jahre arbeitete.
Janoschs Interpretation von Hans im Glück. Nachher geht es weiter mit den Hürden und Hindernissen, die der Protagonist leichthin wegsteckt. Corona wird als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, als eine historische Zeitenwende. Eine Situation, die sich nicht einordnen lässt in altbekannte Muster. Der Wegfall von sozialen Bindungen. Eine Gefahr, die nicht sichtbar und damit abstrakt und unheimlich bleibt. Sehr real sind allerdings die Einschnitte. Letzten Monat waren laut IFO-Institut rund 5,6 Millionen Menschen in Deutschland durch Corona in Kurzarbeit. 140.000 Jobs sind wegen der Pandemie bislang verloren gegangen, so die Arbeitsagentur. Deutschland schottete sich ab, machte die Grenzen dicht. Schrankenzäune, Warnbarken und Flatterbänder, ausgerechnet an der Grenze zu Frankreich, wo doch die Erbfeindschaft als überwunden galt. Aber mit dem Virus kamen dort alte Klischees und Nationalismen hoch. Gräben, die schwer wieder zu kitten sind, beschreibt uns Sabine Wachs.
Es war und es ist eine Belastungsprobe für die deutsch-französische Freundschaft. Nicht auf der hohen politischen Ebene, zumindest beteuern Berlin und Paris immer wieder, dass die Corona-bedingte Grenzschließung das deutsch-französische Verhältnis nicht beeinträchtigt habe. In den Grenzregionen aber, dort, wo sich die Menschen täglich und ohne darüber nachzudenken diesseits und jenseits der Grenze bewegen, sah und sieht die Situation ganz anders aus.
Für mich war das Schlimmste an der Sache, dass alles ohne Mahnung losging, dass man da von heute bis morgen die Grenzen geschlossen hat und dass man das nicht koordiniert hat.
Sagt Christoph Arendt. Der Abgeordnete der französischen Nationalversammlung hat seinen Wahlkreis im Departement Moselle direkt an der Grenze zum Saarland. Mitte März stuft das Robert-Koch-Institut die komplette Region Grand Est als Risikogebiet ein. Wenig später schließt Deutschland seine Grenzen, auch zu Frankreich. Rot-weiße Barken werden aufgestellt, Schilder, die das Überqueren der Grenze untersagen. Nur wer einen triftigen Grund hat, Job oder die Pflege von Angehörigen zum Beispiel, darf über die von der Bundespolizei kontrollierten offenen Grenzübergänge nach Deutschland einreisen.
Das hat diese Anfeindungen gegeben, wo französische Arbeiter auf der anderen Seite der Grenze schlecht behandelt wurden.
Beispiele dafür gibt es viele. Überall dort, wo Menschen aus Frankreich nach Deutschland kamen, zum Arbeiten oder auch nur zum Einkaufen, wurden Franzosen beschimpft, standen in Verdacht, das Virus zu verbreiten.
Nach dem Einkaufen bin ich heimgefahren mit dem Auto und am Straßenrand standen 3 Frauen mittleren Alters. Die eine davon hat mir dann beim Vorbeifahren zugerufen, dreckige Franzosen, haut endlich ab.
Erzählt Lisa Strobel am 8. Mai am Europatag auf der Freundschaftsbrücke zwischen Deutschland und Frankreich im saarländischen Kleinplittersdorf. Die junge Frau ist in Frankreich aufgewachsen, ihre Eltern leben noch immer dort, ihr Auto hat ein französisches Kennzeichen. Sie ist kein Einzelfall, auch Steffen Vitaval, der in Frankreich wohnt und in Deutschland arbeitet, hat Ähnliches erfahren.
Da haben mich doch 2 deutsche Autofahrer mit einem gestreckten Mittelfinger gegrüßt, weil sie halt mein französisches Kennzeichen gesehen haben.
Auch wenn es nicht die Mehrheit der Deutschen in der Grenzregion war, die Menschen aus Frankreich diskriminiert hat, auch wenn Politiker aus den Grenzregionen diesen Hass, diese Anfeindungen entschieden verurteilt haben, hat das Geschehen zwischen Mitte März und Mitte Mai Spuren hinterlassen, sagt der französische Abgeordnete Christoph Arendt.
Man hört heute noch mehrere Leute im Wahlkreis, die sagen, ich gehe so schnell nicht mehr nach Deutschland einkaufen. Und das noch dazu, weil man den Eindruck hat, dass man aus der Grenzschließung schneller rausgehen wollte von deutscher Seite, weil die Wirtschaft in den Grenzgebieten in Deutschland sehr impactiert war. Man hat innerhalb 2 Monate, was man mühsam 70 Jahre lang aufgebaut, ganz verschrottet.
Zumindest in den Grenzregionen. Im Rest von Frankreich überwiegt die Anerkennung dafür, dass Deutschland viele Patienten aus überfüllten französischen Krankenhäusern aufgenommen hat. In den Grenzregionen aber herrscht noch immer ein Klima des Misstrauens. Dem könne man nur durch noch engere Zusammenarbeit auf politischer Ebene entgegentreten, sagt Arendt.
Ein Beispiel dafür, dass wir heute mal die Testmöglichkeiten, PCR-Tester, zusammen machen könnten.
Vor allem jetzt, wo die Infektionszahlen in beiden Ländern wieder steigen, fürchtet Arendt, dass noch einmal die gleichen Fehler passieren könnten. Das, sagt er, würde das Zusammenleben in den Grenzregionen tief erschüttern und Europa, dessen Kern noch immer auch die deutsch-französische Freundschaft ist, nachhaltig schädigen.
Die deutsch-französische Freundschaft galt als Schaufenster Europas. Das hat nun allerdings Risse. Wie man dieser Tage überhaupt über einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kitt nachdenken kann, gibt es den noch? Corona als Gemeinschaftserfahrung. Anfangs hieß es, das Virus, ein gemeinsamer Feind, schmiedet uns zusammen. Es gab Nachbarschaftshilfe, Gabenzäune. Inzwischen aber scheinen Fragen wie, was ist zumutbar, gar nicht mehr allgemein verhandelbar zu sein. Die Positionen sind unversöhnlich und es wird schnell emotional. Corona, der Katalysator, der schon bestehende Entwicklungen noch verschärft. Auch hier eine bereits schon auseinanderdriftende Gesellschaft, die sich nun offenbar noch weiter entfernt. Professor Herbert Brücker ist Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Piot.
Herr Professor Brücker, es ist immer mal wieder darüber nachgedacht und geschrieben worden, ob Corona eine Art soziale Krankheit sei, weil sie ja die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Ja, sie betrifft eben nicht die Gesellschaft als Ganzes oder nicht im gleichen Maße, sondern die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft sehr unterschiedlich. Und eine der Gruppen, die am stärksten betroffen sind, sind die anderen Migranten. Wir beobachten in den Arbeitsmarktzahlen, dass sie stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind als die deutsche Bevölkerung. Das hat strukturelle Ursachen. Es liegt im Wesentlichen daran, dass sie Jobs ausüben, die jetzt überdurchschnittlich von der Krise betroffen sind. Das sind Tätigkeiten, die man eben nicht im Homeoffice ausüben kann. Tätigkeiten, die stark kommunikativ angelegt sind, wie Gastronomie, wo man präsent vor Ort sein muss, wie die Sicherheitsdienste oder das Reinigungsgewerbe und ähnliche Tätigkeiten. Das sind alles Tätigkeiten, die lange sehr krisensicher waren, die jetzt aber von dem Lockdown sehr stark betroffen sind.
Viele Deutsche machen die Erfahrung, dass auch sie, wenngleich auf anderem Niveau, die Kontrolle über den normalen Alltag zu verlieren drohen. Da ist dann der Wunsch, die Ohnmacht zu dämpfen, die Notwendigkeit und Überforderung, eine Art von Normalität neu zu kalibrieren. Und das Leben wird einem da vermeintlich aus der Hand genommen. Manche reagieren mit Abwehr, suchen Sündenböcke, nicht nur an der deutsch-französischen Grenze. Gibt es so etwas wie Corona-Rassismus in Ihrem Forschungsfeld?
Also wir haben noch keine belastbaren Befunde in den Daten, aber es wird sehr häufig davon individuell berichtet, dass gerade die asiatischen Gruppen überdurchschnittlich betroffen sind von Vorurteilen, von Ablehnung, dass sie den Virus eingeschleppt haben. Es gibt jetzt Befragungen, die das untersuchen, aber wir haben leider noch keine Ergebnisse.
Man kann einem Virus ja nicht den Kampf ansagen, weswegen es für den Hass, für die Wut Stellvertreter braucht. Was Sie berichteten, asiatisch aussehende Menschen, die haben sich zusammengeschlossen unter dem Hashtag I am not a virus, ich bin kein Virus. Und auf einmal gelten auch Migranten und Wanderarbeiter als virologisch gefährlich. Was bedeutet Corona dann für diese Gruppen und für deren Integration?
Wir beobachten ganz grundsätzlich, dass eigentlich die ärmeren Bevölkerungsgruppen, weil wir eben weniger mobil sind, weniger stark von dem Infektionsgeschehen betroffen sind. Das kann man auch auf den Karten sehr schön sehen. Die reicheren Gegenden in Deutschland sind eben überdurchschnittlich betroffen. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass Migranten halt häufiger in ihre Heimatländer reisen, hin und her reisen und darum unter Umständen doch eben etwas stärker betroffen sind. Das wissen wir noch nicht genau, aber ich glaube nicht, dass man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass Migranten stärker betroffen sind. Ich glaube, dass da viele Vorurteile unterwegs sind.
Es wurde ja auch von der Politik befeuert. Denken wir an Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der sagte dann zum Fall Tönnies, Rumänen und Bulgaren hätten die Viren aus ihrer Heimat mitgebracht.
Ja, es wäre sehr viel wahrscheinlicher, dass das am Arbeitsplatz passiert ist. Und das sind eben genau solche Äußerungen, die eigentlich nicht sachgerecht sind. Es geht darum, dass wir die Lebensbedingungen hier vernünftig gestalten, um Ansteckungen zu verhindern. Und wir machen halt eine Reihe von Fehlern, also am Arbeitsplatz wie bei Herrn Tönnies, aber auch die Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften unter sehr engen Bedingungen sind natürlich nicht besonders hilfreich, um die Eindämmung des Virus zu befördern. Also es geht darum, dass wir das Infektionsgeschehen hier vernünftig bekämpfen und nicht darum, dass wir Vorteile führen.
Es gibt Wanderarbeiter oder asiatisch aussehende Menschen, die berichten über Formen von Benachteiligung, von Diskriminierung. Das ist eigentlich auch ein klassischer Mechanismus, nach unten zu drücken in Krisenzeiten. Ist sowas dann einfach weg, wenn wir irgendwann mal eines Tages Corona hinter uns haben? Oder bleiben, verselbstständigen oder zementieren sich solche Stigmata womöglich sogar auf Dauer? Was erwarten Sie?
Ja, das müssen wir abwarten. Also wir haben solche Stigmata natürlich auch in den guten wirtschaftlichen Zeiten gehabt. Eine wichtige Frage wird jetzt sein, ob diese Wirtschaftskrise eine dauerhafte Krise wird oder ob wir die relativ schnell überwinden. Und wenn die zu einer dauerhaften Krise wird, dann erwarte ich natürlich, also das wissen wir schon aus der Vergangenheit, dass sich das negativ auf die Wahrnehmung von Migranten auswirken wird.
Herbert Brücker, unter anderem Hertie-Stiftungsprofessor für ökonomische Migrations- und Integrationsforschung an der Humboldt-Uni zu Berlin. Dankeschön. Hier ist H2 Kultur, der Tag, kein Ende in Sicht, unser Leben mit Corona. Vorhin haben wir Hans kennengelernt, er findet immer alles toll, kann jeder noch so schwierigen Situation etwas Gutes abgewinnen. Nun sucht er sein Glück in der Fremde.
Einmal geschah es, dass er bei großer Kälte im Wald Bäume fällen musste. In der Frühstückspause schlief er ein und erfror beinahe. Der Förster fand ihn, und der Hansl war schon halb tot. Aber wie freute sich der Hans! Er sagte, wie gut, dass Sie mich geweckt haben, ich hätte ja erfrieren können bei dieser Kälte. Als dann die 7 Jahre um waren, sagte der Meister, wie die Arbeit, so der Lohn. Ich war immer ganz mit dir zufrieden, also gebe ich dir eine Gans. Gab ihm für 7 Jahre Arbeit also eine Gans. Wie freute sich da der Hans und dachte, eine Gans ist ja wunderbar. Er machte sich auf den Weg nach Hause zu seiner Mutter. Unterwegs hörte er die Vögel pfeifen, die Sonne schien. Da setzte er sich unter einen Baum und die Gans lief ihm weg. Er lief ihr noch ein kleines Stück nach, ging dann wieder zurück an seinen Baum und dachte, ach, was ist schon eine Gans? Wär's ein Pferd gewesen? Er freute sich und schlief noch ein Stündchen, dann ging er weiter. Zu Haus war es schön, seiner Mutter ging es gut. Da freute sich der Hansl, setzte sich in den Garten, ruhte sich aus, aber nach 3 Tagen kam Krieg und er musste zu den Soldaten. Wie gut, Mutter, sagte er, dass der Krieg nicht schon vor 3 Tagen anfing, da hätte ich gar nicht so lange dableiben können. Und dann schossen sie ihm im Krieg ein Bein weg. Aber eins blieb ihm ja noch, 2 Beine weg ist schlimmer, dann hätte er nicht mehr laufen können, da war der Hansl aber froh darüber.
Hans im Glück, eigentlich im Pech, aber das kommt bei ihm ganz anders an. Eine Frage der Perspektive. Vorhin sprachen wir darüber, dass Corona offenbar zur Abgrenzung verleitet. Dazu sich überlegen, zu zeigen und zu fühlen, auch moralisch überlegen. Denn mit dem Finger gezeigt wird nicht nur auf Migranten, sondern auch auf die sogenannten Covidioten. Ein Begriff, der davon ablenkt, dass ja sehr viele immer laxer werden im Umgang mit den Regeln, wie auch eingangs schon gehört. Diese sogenannte neue Normalität wird noch dadurch verstärkt, dass kaum einer jemanden kennt, der schwer an Covid erkrankt oder gar gestorben ist. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zappen sich 25 bis 30 Personen von 10.000 Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland bislang infiziert. Das heißt im Umkehrschluss, dass 99% der Bevölkerung verschont geblieben sind. Also, was soll schon passieren? Marie-Kathrin Fromm darüber, wie sich vor diesem Hintergrund das Verhalten im öffentlichen Raum verändert.
In der Frankfurter U-Bahn gehört die Maske mittlerweile dazu. Türkise Einmalmasken oder bunte Modelle aus Stoff zum Waschen. Fast jeder Fahrgast trägt eine. Und die Leute in der Bahn versuchen, Abstand zu halten, verteilen sich im Zug. Auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht vorgeschrieben ist. Dennoch gibt es auch Verweigerer, die sich nicht daran halten. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten zu den Corona-Regeln im öffentlichen Raum.
Ich bin halt voll dagegen, so gegen Maskenpflicht. Ich ziehe sie grundsätzlich eigentlich nur dann an, wenn es sein muss, in der Bahn. Bin ich ihn ganz echt, ziehe ich sie nicht an, außer ich sehe Kontrolleure, weil man kriegt einfach keine Luft.
Man ärgert sich innerlich, man kann ja nichts tun. Ich meine, der Gesetzgeber hat was vorgegeben. Es gibt den größten Teil, der sich dran hält und ein geringer Teil, der es ignoriert und sogar noch die Leute angreift, wenn sie was sagen.
Auch auf der Frankfurter Zeil bestimmen Masken das Bild. Wer shoppen gehen will, kommt nicht drum herum. Wer ein Geschäft betritt, muss sie aufsetzen. Doch ansonsten ist alles wie immer auf der Einkaufsmeile. Hunderte, tausende Menschen drängen sich aneinander vorbei, als wäre nie was gewesen. Auf den Sicherheitsabstand, der hier gilt, achtet kaum jemand. Er wird auch nicht kontrolliert. Einigen Frankfurtern ist das zu viel. Sie meiden volle Straßen und Plätze im Moment lieber.
Ich fühle mich unwohl im freien Raum, also draußen. Wenn es dann sehr dicht ist, da habe ich schon Bedenken. Also da gehe ich dann immer irgendwie weg oder gehe nicht über die Zeil, nehme eine Parallelstraße. Also ich fühle mich nicht sicher.
Ich stehe nur eng mit Leuten aus dem Bekanntenkreis. Und sobald da Fremde dazu sind, nehme ich auf jeden Fall Abstand.
Ich meine, man war jetzt so lange zu Hause, was auch schön war, weil man so ein bisschen auch die Zeit für sich selber hatte. Aber ich finde das schön, dass man das Wetter genießen darf und kann. Den finde ich es toll, dass man auch rausgehen kann, aber eben mit Rücksicht auf andere.
An einigen Orten in Frankfurt ist es so gut wie unmöglich, Abstand zu halten. Zum Beispiel an Wein- und Bierständen auf dem Erzeugermarkt an der Konstabler Wache. Dort ist die Hölle los. An einem Stand drängen sich etwa 100 Besucher an kleinen runden Stehtischen. Der Bereich ist mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt. Der Sicherheitsabstand ist auch hier vorgeschrieben, wird aber nicht eingehalten. Die Besucher wollen sich offenbar von Corona-Regeln nicht das Feierabendbier in geselliger Runde vermiesen lassen, machen sich aber auch Gedanken.
Also ich hab's immer irgendwo im Hinterkopf, ne? Es ist so ein bisschen ambivalent, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte mich jetzt nicht 24 Stunden zu Hause verkriechen, aber halt nicht in diesem Leichtsinn. Also nicht dieses, oh, ist mir doch scheißegal, ich mache das jetzt so halt nicht. Also schon abwägen, was geht, was nicht geht. Wenn jetzt hier die Zahlen exorbitant steigen würden, würde ich natürlich auch sagen, ja komm ey, brauche ich jetzt nicht, ne?
Sehr viel ruhiger als in der Innenstadt ist es ein Stück weiter südlich, am Mainufer. Viele Menschen haben es sich hier zum Feierabend auf Decken gemütlich gemacht, vor allem junge Leute. Die meisten sind zu zweit oder zu dritt, größere Gruppen sieht man kaum. Die Decken liegen auch ziemlich weit auseinander, die Leute achten auf den Abstand im öffentlichen Raum. Doch am Wochenende ist es auch hier voller, so wie in der gesamten Innenstadt, am Römer, am Opernplatz. Vor allem nachts treffen sich Gruppen zum Feiern und Trinken. Wollen den öffentlichen Raum im Sommer unbeschwert nutzen, auch in Corona-Zeiten.
Was in der Stadt ja auch damit zusammenhängt, dass es kaum alternative Treffpunkte gibt außerhalb des öffentlichen Raums. Die Clubs sind zu und viele Menschen haben weder eine eigene Terrasse noch einen Balkon, was zeigt, der Umgang mit der Pandemie mit ihren Folgen ist auch hier wieder extrem vom Status abhängig. Wer Garten und Pool hat, der kommt besser durch diese Zeit und kann sich Distanz und Privatheit erkaufen. Andere hockten ohne Ausgang gewissermaßen dicht auf dicht in engen Unterkünften oder in der Zwei-Zimmer-Wohnung oder jetzt eben an den üblichen Locations, wo sowieso schon alle sind. Professor Thomas Krüger leitet den Bereich Stadtentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung an der HafenCity-Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Krüger, immer mehr Menschen zieht es nach draußen, ein einziges bierseliges Open-Air-Treiben. Manche sagen sogar, so viel Sommergefühl wie momentan war selten in der Stadt. Sind Städte, was ihre Planung anbelangt, ausreichend dafür gerüstet oder bräuchte es mehr öffentlichen Raum?
Also die Menschen konzentrieren sich ja an bestimmten Punkten und das ist sicherlich auch ein bisschen eine Ventilreaktion auf den langen Close-Down, den wir erlebt haben. Leider gehen ja auch die Zahlen wieder hoch, also die Infektionszahlen. Und es ist sicherlich zu befürchten, dass die Stimmen, die man eben hörte, na ja, ich bin vorsichtig, lauter werden. Weil es ist ja noch keinerlei Entwarnung angesagt. Ich glaube aber nicht, dass wir die Städte jetzt Corona-gerecht umbauen können oder sollten. Es ist eine Frage des Verhaltens. Wir haben in Deutschland ja sehr, sehr viel Platz eigentlich. Wir sind zwar ein dicht besiedeltes Land, aber wir haben zum Beispiel 45 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Also es ist Platz da. In den öffentlichen Räumen hat es damit zu tun, dass die Menschen sich gern gesellig verhalten. Darüber freuen wir uns natürlich. Es ist das Wesen der Stadt, dass die Menschen zusammenkommen, auch unterschiedliche Menschen, sich begegnen, sich feiern und andere Dinge tun. Das gehört zur Stadt und das kollidiert natürlich mit dem Virus derzeit. Da können aber die Städte außer die Menschen zu ermahnen, ja so furchtbar viel nicht machen. Wir können ja nicht wie in den 60er Jahren plötzlich Autobahnen durch die Städte schlagen, weil nun alle Auto fahren und große Plätze machen, damit die Menschen in 2 Meter Abstand sich treffen können.
Das stimmt, aber das betrifft die Situation ja auch draußen und draußen ist es gerade auszuhalten. Aber wenn dann der Herbst kommt, wenn die Kneipentische dann weggepackt werden vom Bordsteinrand, wenn wie in Mecklenburg-Vorpommern direkt wieder Schulschließungen kommen, dann sitzen die Familienmitglieder möglicherweise doch eng auf eng zusammen. Und wer weiß, wie lange. Sehen Sie da nicht eine Notwendigkeit und eine Aufgabe auch an die Stadtplanung?
Ich glaube, dass die Stadtplanung, die Entwickler der Städte, die Bürgermeisterinnen und Bürger da schon eine ganze Menge getan haben. Die Probleme, die wir jetzt erkennen können, ergeben sich ja aus den, Sie erwähnten es eben auch in dem Beitrag, aus sehr dichten Wohnsituationen. Also wenn eine Familie eng zusammensitzt, ist das, glaube ich, eine sozialkulturelle Tatsache. Das ist nicht so sehr das Thema. Aber wenn Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen oder Bezügen sehr eng zusammenleben oder sehr eng zusammenarbeiten, da entstehen und oder eben feiern, wir haben ja jede Menge Feierereignisse, die zu Corona Vulkanen werden, die sind das Problem und da ist sicherlich mehr darauf zu achten, dass diejenigen Menschen, die in enger Situation zusammenleben, zwar nicht als Familie, sondern mit unterschiedlichen Herkünften, dass wir dafür sehr schnell Alternativen entwickeln. Da sind sicherlich die Städte gefragt. Aber nun zu erwarten, dass wir kurzfristig die Städte umbauen können, das ist, glaube ich, übertrieben und wäre auch, glaube ich, nicht die Hilfe, weil es, wie gesagt, auf das Verhalten ankommt und auf die Entzerrung von Hotspots.
Jetzt ist Wohnen und Kaufen in der Stadt aber für viele unerschwinglich. Deswegen erhoffen sich viele auch, dass die Mieten in den Städten und die Kaufpreise für private Immobilien runtergehen durch Corona. Ist das so?
Also ich würde das nicht erwarten, weil nach wie vor drängen viele Menschen in die Städte. Wir haben sehr starke Nachfrage, weil die Städte eben die Arbeitsplätze bieten und die Bildungsmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Ich erwarte nicht, dass die Nachfrage nach Wohnraum in den Städten geringer wird. Und dann wird der Angebots-Nachfrage-Mechanismus zuschlagen und die Preise werden hoch bleiben. Deswegen werden wir weiterhin auch eine soziale Wohnraumpolitik brauchen. Um diejenigen zu versorgen, die diesen Preisen sich gar keinen Wohnraum mehr leisten können. Also das erwarte ich nicht. Im Einzelhandel gibt es jetzt schon absehbare Korrekturen der Mieten. Im Bürobereich werden wir das auch sehen, wahrscheinlich nicht so stark wie im Einzelhandel. Im Wohnungssektor sehe ich das aber ehrlich gesagt nicht.
Stichwort Gewerbeimmobilien. Wenn es jetzt immer mehr Homeoffice gibt, dann bräuchten Arbeitgeber ja auch weniger Bürofläche. Andererseits muss ja der Abstand von Mitarbeiter zu Mitarbeiter in den Büros größer werden. Man kann sich ja nicht mehr in den Großraumbüros knubbeln. Heben sich diese beiden Effekte am Ende gegenseitig auf?
Das weiß noch richtig keiner. Also es gibt in der Tat, Sie haben es richtig beschrieben, 2 verschiedene Tendenzen, wobei ich lieber nicht vom Homeoffice spreche, sondern von überhaupt mobilem Arbeiten. Das ist ja auch keine Neuigkeit, sondern hat in den letzten Jahren immer zugenommen. Corona ist wie so eine Art Brandbeschleuniger. Das ist der Onlinehandel explodiert, weil die Menschen nicht mehr in den Innenstädten einkaufen, jedenfalls nicht mehr in dem Maß. Und das wird auch nicht wieder so kommen, wie es vorher war. Genauso ist es mit dem mobilen Arbeiten. Die Firmen lernen jetzt, dass das durchaus sehr produktiv sein kann. Das heißt natürlich nicht, die Menschen wochenlang zu Hause arbeiten zu lassen. Das halten die Familien nicht aus und das geht auch auf die Produktivität. Aber dass wir öfter das Büro nicht benutzen, das wird öfter vorkommen. Und wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich persönlich würde davon ausgehen, dass auch die Büroflächennachfrage sinkt. weil wir auch, das ist richtig, es sind nicht alle eng gepfercht in Großraumbüros, sondern wir haben auch ein relativ hohes Niveau an Büroflächengrößen im Durchschnitt, sodass auch da, ich sag mal, Luft nach unten ist.
Nächste Woche gehen in Hessen die Schule wieder los. Viele Eltern werden sich dann erneut aufreiben müssen, um allen gerecht zu werden, jedem gerecht zu werden. Da heißt es dann in vielen Haushalten kein extra Büro. Alles wird am Küchentisch erledigt. Vermutlich liegen dann bald wieder die Nerven blank. Und da überlegen sich jetzt gerade viele Familien auch vor diesem Hintergrund, jetzt noch mehr als sowieso schon rauszuziehen in den Speckgürtel. Ist dieser vielbeschworene Trend zur Stadtflucht denn auch durch Zahlen zu belegen?
Also noch ist es zu früh, aber was wir ja schon erlebt haben, auch vor Corona, ist durch die hohen Preise, ist es wieder zu einer verstärkten Suburbanisierung gekommen. Genau von den Haushalten, die viele Köpfe haben, die ihre Wohnflächengrößen in der Stadt sich schlichtweg nicht mehr leisten können. Und da haben wir erlebt, dass einerseits der Zuzug in die Städte von jungen Menschen, von Berufseinsteigern und so weiter sehr, sehr groß war und gleichzeitig aber auch die Abwanderung von Familien wieder zugenommen hat. Und das wird sich wahrscheinlich verstärken, zumal ja nun die Eltern oder wer auch immer voll berufstätig ist, nicht mehr jeden Tag ins Büro in die Stadt muss. Also und im Einfamilienhaus kann man sicherlich den einen oder anderen Arbeitsplatz einrichten, ohne dass man sich auf dem Schoß sitzt. Also das wird sicher, das sind stressige Momente. Ich erlebe das ja persönlich auch sehr stark und würde mir wünschen, ich könnte in der Nachbarschaft einen Coworking Space anmieten für ein paar Stunden, um wirklich mal konzentriert zu arbeiten und auch in einer Arbeitsatmosphäre, aber im Quartier oder in meinem Vorort und nicht unbedingt immer in die Innenstadt fahren müssen. Da wird es zu Strukturveränderungen kommen. Das ist vielleicht auch ganz gesund, dass wir diese Konzentration von Einzelhandel und von Büroarbeitsplätzen in den inneren Innenstädten, in den Cities, ein bisschen auflockern.
Sagt Professor Thomas Krüger. Er leitet den Bereich Stadtentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung an der HafenCity-Universität Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Kein Ende in Sicht, unser Leben mit Corona, so der Titel unserer Sendung. Wir haben von vielen Problemen und Schwierigkeiten berichtet. Es geht um Existenzen, aber wenn es zu arg kommt, dann blendet manch einer die Dimension von Unglück auch einfach mal aus, wie unser Hans.
Und als der Krieg verloren war, sagte er, »Freuen können wir uns, Mutter, dass wir nicht gewonnen haben. Dann hätte unser König sich stark gefühlt und hätte bald wieder einen neuen Krieg angefangen.« Und als der Hansl heiraten wollte, bekam er so eine faule Lisa zur Frau, eine mit kurz gestutzten Haaren und einem dicken Hinterteil. Den ganzen Tag lag sie auf dem Sofa. Da dachte der lustige Hans, Glück habe ich mit der Lisa gehabt, dass sie kein Ziegenbock ist. Ein Ziegenbock gibt keine Milch, braucht einen eigenen Stall für sich, denn man kann ihn nicht in der Küche halten, frisst einen Zentner Gras und stinkt obendrein. Und er freute sich. Aber die Lisa lief ihm eines Tages davon, ging mit einem, der Strumpfbänder und Kämme verkaufte und ihr schöne Augen gemacht hatte. Da freute sich der Hansl, dass er die faule Lisa los war. Aber nach 3 Tagen kam sie zurück, denn immer von Tür zu Tür gehen und den Koffer mit den Strumpfbändern tragen, war ihr zu viel Arbeit. Doch auch darüber freute sich der Hans, denn jetzt war er nicht mehr so allein. Und so ging das Leben vorbei. Der Hans wurde alt, und als die Zeit zum Sterben kam, legte er sich hin und sagte, »Schön war's gewesen, hab lange gelebt. Immer war's lustig und Glück hab ich gehabt, immer nur Glück.« So war der Hans und keiner konnte ihm nehmen.
Hans im Glück, die Neuauflage der Grimms von Janosch und auch von ihm selbst gelesen. Ja, so kann man das sehen. Schlechter geht's immer, dankbar sein dafür, was ist und auch dafür, was wieder möglich ist. Wer hätte im Frühling zu Lockdown-Zeiten gedacht, dass wir überhaupt in den Sommerurlaub fahren können, dass viele von uns bislang keine schweren gesundheitlichen Schäden davongetragen haben. Das fühlt sich aber möglicherweise als recht abstraktes Glück an für diejenigen, die beruflich unter den Beschränkungen sehr leiden. Künstler und Komiker, die auf öffentliche Auftritte angewiesen sind. Kinobetreiber, Schauspieler, Regisseure, deren Filme und Stücke niemand mehr sehen konnte oder aus Angst vor geschlossenen Räumen als Virenfallen niemand mehr sehen will. Wie das die Produktionen und die Kulturlandschaft verändert, dazu Marius Kaller.
Das, was aktuell unter dem Stichwort Deep Fake Hollywood diskutiert wird, dürfte nur schwer aufzuhalten sein. Draußen wird zu drinnen. Aufwendige Filmsets, große Menschenansammlungen, Reisen zu Filmschauplätzen in großem Stil sind schon jetzt oft unnötig. Die Technik macht's möglich. Schauspieler agieren bereits heute oft nicht mehr vor einem Bluescreen, sondern in einem perfekt digitalisierten Studio, das täuschend den Mars, den Urwald oder die stark frequentierte Einkaufsmeile um die Ecke reproduziert. Für die Außenaufnahmen sind ein paar Spezialisten zuständig. Die restliche Crew wartet im Studio auf die Bilder. Dieser Trend dürfte sich massiv verstärken. In 10 Jahren, wie Insider schätzen, ist der nächste Schritt zu erwarten, nämlich die technische Simulation der Schauspieler. Einmal einscannen, Bewegungsmuster aufzeichnen und schon können die Stars mikrobenfrei in ihren Villen sitzen, während ihre Avatare sich durch die Menschenmassen Manhattans prügeln. Das Problem der Sets wäre also gelöst. Und die Kinos? Das Streaming wird für die Masse sein. Die komfortable Filmlounge und das große Leinwanderlebnis gehören denen, die dafür bezahlen können. Die Lounge wird so aufgerüstet, dass Abstandsgebot und Hygienemaßnahmen einen risikofreien Besuch garantieren. Teure Blockbuster werden selten, denn viele Kinos können unter diesen Bedingungen nicht überleben. Budgets von 200 Millionen und mehr amortisieren sich nicht mehr. So könnte auch die Blaupause für die anderen Sparten aussehen. Die Preise steigen, mit ihnen der Luxus- und Eventcharakter der realen Kulturangebote. Wenn Beyoncé in ein paar Jahren mal wieder ein Konzert in der Frankfurter Festhalle gibt, wer will da nicht eines der begehrten 500 oder vielleicht 1000 Tickets ergattern und sagen können, er oder sie sei dabei gewesen? Und die 500 Besucher könnte Beyoncé persönlich begrüßen, gegen einen kleinen Aufpreis, versteht sich. Die Aura wird wieder das, was sie einmal war, vor dem Siegeszug der technischen Reproduktion. Stimmung und Atmosphäre werden künftig überall simuliert. Das Kino hat ja die Software für die digitalen Lösungen geliefert. In amerikanischen Sportstadien wird jetzt schon mit virtuellen Zuschauern experimentiert. Vieles wird exklusiver, vielleicht auch intimer werden. Lesungen im kleinen privaten Kreis könnten regelhaft stattfinden. Der gute alte literarische Salon kehrt zurück. Das Buch dürfte es ohnehin leichter haben zu überleben. Gelesen wird zu Hause immer. Die literarischen Einrichtungen hingegen müssen überlegen, wie sie die beiden Entwicklungen, das exklusive Kleinereignis und die große Show, unter einen Hut bekommen. Exklusivität können sie auch, aber die vollen Säle mit den großen Literaturstars werden fehlen. Denn die Stars haben es leichter, ohne Vermittlungsagenturen zu ihrem Publikum zu gelangen. Der Songwriter Nick Cave hat es vorgemacht. Er setzte sich in einen riesigen Musiksaal in London und gab ein Solokonzert. Vor Ort war kein Publikum, nur ein Kameramann, der Bilder produzierte, die einmal live ausgestrahlt wurden. Kein Handygefuchtel, keine Streaming- oder DVD-Auswertung. Es war ein einmaliges Konzert. Wer nicht dabei war, kann es nicht nachholen. Die großen Theater und Opernhäuser werden sich arrangieren. Ebenso Museen und Ausstellungshäuser. Weniger Publikum, strenge Regeln, vielleicht ein kleineres Repertoire. Unter erschwerten Bedingungen wird der Betrieb weiterlaufen. Insgesamt wird die Kultur viel technischer produziert und vermittelt werden, sowie exklusiver vermarktet. Die Masse wird zu Hause über Bildschirme verpflegt, immer perfekter und illusionistischer. Ein kleiner Kreis bekommt einmalig die Aura der großen Kunst serviert. Das, was alles dazwischen war, ist Corona zum Opfer gefallen.
Das ist die Kulturwarte. Unterdessen können wir uns gesundheitlich vermeintlich in Sicherheit wiegen, weil bislang schon alles noch irgendwie gut gegangen ist, vergleichsweise. Man kann das deuten als Erfolg. Die Gegenmaßnahmen waren effektiv. Oder man kommt zur Einsicht, dass die Maßnahmen übertrieben waren. Kai Kupferschmidt ist Molekularbiologe und Wissenschaftsjournalist. Er hat das Buch Seuchen geschrieben, erschienen bei Reklam. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Kupferschmidt, die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Seuchen. Wo stehen wir? Wann geht Corona endlich mal vorbei? Denn das ist es ja, was sich viele fragen. Wann bekommen wir endlich unser altes Leben zurück?
Ja, das ist in der Tat etwas, was ich auch häufig irgendwie im Freundeskreis natürlich höre. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen klar machen, dass wir in einer relativ ungewöhnlichen Situation sind. Also dieser Gedanke, dass jetzt zum Beispiel wir bei SARS-1 damals, dass dieses Virus einfach wieder verschwindet aus der Welt und wir im Grunde genommen wieder in der gleichen Welt sind, wie wir es vorher waren, ohne Virus. Ich denke, den Zeitpunkt haben wir mit größter Wahrscheinlichkeit verpasst einfach bei diesem Virus. Das Virus hat sich so weit verbreitet, selbst wenn es jetzt einen Impfstoff geben wird, wir kennen das von anderen Krankheiten, wir haben ja auch einen Impfstoff gegen Masern, trotzdem gibt es die Masern noch. Das heißt, wenn man es jetzt mal global betrachtet, und ich meine, es ist eine Pandemie, man muss es ja irgendwie global betrachten, dann wird dieses Virus wahrscheinlich nicht wieder weggehen. Das heißt, wir erleben jetzt etwas, was die Menschheit schon ein paar Mal erlebt hat in ihrer Geschichte, relativ häufig, nämlich, dass sich ein neues Virus einfach in der Menschheit ausbreitet und dort letztlich festsetzt auf gewisse Art und Weise.
Das heißt, wir müssen uns mit Corona arrangieren. Die Krise ist eine von Dauer. Wie können wir lernen, mit der Seuche zu leben?
Ja, wir haben natürlich Möglichkeiten, also ähnlich wie bei den Masern oder so, wir haben natürlich die Hoffnung, dass es einen Impfstoff geben wird. Und wenn man das jetzt ganz egozentrisch betrachtet, kann man natürlich sagen, in dem Augenblick, wo ein Impfstoff verfügbar ist und ich mich habe impfen lassen, kann ich mich wieder weitgehend normal benehmen. Aber das ist natürlich zu kurz gesprungen, weil die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Rest der Welt, was passiert gesellschaftspolitisch, was passiert wirtschaftlich. Das hängt natürlich davon ab, dass ein Impfstoff auf der ganzen Welt verfügbar wird und eigentlich, dass er da zuerst verfügbar wird, wo er am meisten gebraucht wird. Das heißt, diese Frage der Gerechtigkeit, der Verteilung des Impfstoffs zum Beispiel, hat sehr viel damit zu tun, wie schnell wir global sozusagen aus dieser Krise wieder in eine Situation kommen, wo das Virus zwar noch da ist, aber wir größtenteils wieder ein normales Leben leben.
In Zeiten von Nationalstaatlichkeit sieht das vielleicht eher schlecht aus. Am Anfang gab es die politische Formel Hammer und Tanz. Also erstmal nehmen wir den Hammer an staatlich verordneten Einschränkungen und wenn die Infektionszahlen runtergehen, lassen wir die Dinge langsam wieder laufen. In Deutschland steigt jetzt aber die Zahl der täglichen Covid-Infektionen, wahrscheinlich auch befeuert durch Urlauber, Party, Volk, regellose Hygiene, Demonstranten. Höchster Stand jedenfalls seit Mai, mehr als 1200 Neuansteckungen am Tag. Braucht es jetzt aus Sicht des Naturwissenschaftlers den Hammer?
Also ich bin da sehr vorsichtig. Natürlich macht mir das Sorge, wenn ich sehe, was gerade passiert. Und ich finde es tatsächlich ein wenig bedrückend, dass das Verhalten sich wieder so weit umgestellt hat, in manchen Teilen zumindest der Bevölkerung. Trotzdem muss man sagen, die geschätzte Reproduktionszahl im Moment ist immer noch so um die 1. Wir haben zwar deutlich höhere Zahlen, als wir sie hatten, aber es ist bisher nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Gesundheitsämter völlig überfordert sind oder so. Ich wäre immer der Meinung, dass man in der jetzigen Situation noch daran erstmal appellieren müsste und sagen müsste, es ist ja für viele Menschen, es ist ja irgendwie auch verständlich, dass die Menschen jetzt im Sommer das Gefühl haben, sie müssen jetzt noch mal ein bisschen leben und irgendwie wieder unter Menschen sein. Und es kann natürlich gut sein, dass wir im Winter in eine viel, viel schwierigere Situation wiederkommen. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo die Zahlen noch dramatischer steigen, wird sich auch das Verhalten vieler Menschen wieder ändern. Aber ich glaube schon, wir sind jetzt in einer Phase, wo man einfach viel deutlicher wieder sagen muss, wir haben ja ein paar Sachen gelernt über das Virus. Wir wissen eigentlich, welche Situationen es zu vermeiden gilt. Und ich glaube, wir müssen einfach wieder strikter werden. Also ich merke das auch an mir selber, das kam ja auch in einem Ihrer ersten Beiträge vor. Natürlich gewöhnt man sich einfach an dieses Risiko so ein bisschen und natürlich schleicht sich das so ein bisschen ein. Aber ich glaube, man muss sich das einfach klar machen, dass wir etwas erreicht haben und wir jetzt sozusagen weitermachen müssen, wenn wir nicht das alles wieder zunichte machen wollen.
Die Position der Bundeskanzlerin ist ja, wir müssen jeden Einzelnen in seine Verantwortung nehmen, wobei wir gehört haben, diese Verantwortung wird ganz unterschiedlich ausgelegt und sie ist einigen schon viel zu viel. Sie verstehen die Vorschriften als Gängelungsstaat. Wie ist da die Erfahrung aus dem gesellschaftlichen, staatlichen Umgang mit anderen Seuchen und ist das überhaupt vergleichbar mit heute?
Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, sowohl unterschiedliche Orte miteinander zu vergleichen, wie auch unterschiedliche Zeiten. Also ich meine, wir erleben ja zum Beispiel die krasse Polarisierung, die wir sehen in den USA, wenn es ums Maskentragen geht. Das haben wir hier zum Glück nicht in dem Maße. Auf der anderen Seite sehen wir Länder wie Japan, wo im Grunde genommen kaum etwas vorgeschrieben ist, sondern fast nur aufgrund von Empfehlungen gearbeitet wird und die damit sehr, sehr gut fahren, also wo die Bevölkerung sozusagen mitzieht, selbst wenn es nicht vorgeschrieben ist. Ich glaube, was wir einfach erkennen müssen, ist, dass so eine Seuche kein neues Problem eigentlich aufmacht, sondern sie zeigt, ähnlich wie das in einem Ihrer Beiträge hervorkam, wenn man sich anguckt, wer am meisten betroffen ist. Es zeigt einfach wieder die Gräben, die in der Gesellschaft bestehen, die Probleme, die bestehen. Polarisierung ist eine. Die Frage, wie ist das Vertrauen gegenüber der Regierung, die werden einfach dadurch offengelegt. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich anstrengen, dass wir, wenn wir sozusagen aus dieser Krise rauskommen, dass wir die grundsätzlichen Probleme angehen, weil ich nicht glaube, dass wir sozusagen jedes Problem einzeln wieder angehen können und wir natürlich beim Klimawandel und bei anderen Sachen in die gleichen Probleme reinlaufen werden.
Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buchs Seuchen. Vielen Dank. Corona wird uns nicht verlassen, darauf müssen wir uns als Gesellschaft einstellen. Gleichzeitig nimmt die Polarisierung zu, das Denken in Gegenbegriffen Freiheit oder Zwang. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im April im Bundestag, wir werden uns in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Bleibt zu beobachten. Das war HR2 Kultur, der Tag. Kein Ende in Sicht, unser Leben mit Corona. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.